RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Christina Torge. Guten Abend. Potsdam hat heute mit zahlreichen Veranstaltungen an die Bombardierung vor 80 Jahren erinnert. Damals starben rund 1600 Menschen. Große Teile der Innenstadt wurden zerstört, als die britische Royal Air Force den Luftangriff flog. Um 22.14 Uhr, dem Beginn der Bombardierung, läuten alle Kirchenglocken in der Stadt. Die BVG will auf bestimmten Berliner U-Bahn-Linien Sicherheits- und Reinigungskontrollen regulär einführen. Bisher laufen solche Einsätze als Probephase auf den Linien U5, U7, U8 und U9. Zusätzliche Maßnahmen sind am Cottbusser Tor geplant, das als Kriminalitätsschwerpunkt gilt. Kirsten Buchmann, RBB 24.
In der Station Cottbusser Tor in Kreuzberg soll unter anderem ein mobiles Sicherheitscenter entstehen als Anlaufstation für Fahrgäste und Basis für die Mitarbeitenden im 24-Stunden-Einsatz. Erprobt wird, Aufzugsschächte öfter zu reinigen. Ab der zweiten Jahreshälfte sollen Fahrgäste Schmutz und Schäden per WhatsApp an die BVG melden können.
Die SPD hat kurz vor Beginn ihres Mitgliederentscheids bei einer Veranstaltung in Hannover für ein Ja zum Koalitionsvertrag geworben. Parteichef Klingbeil sagte, man brauche eine stabile Regierung. Aus Hannover Torben Hildebrand.
Klingbeil hat den US-Präsidenten Donald Trump und den Krieg in der Ukraine als Stichworte genannt. In diesen Zeiten brauche es schnell eine handlungsfähige Regierung. Die Jusos, die nennen den Koalitionsvertrag ja unsozial. Sie fordern Nachbesserungen. Dazu hat Klingbeil wörtlich gesagt, jeder hat das Recht, diesen Koalitionsvertrag falsch zu finden, aber jeder sollte überlegen, was die Alternative dazu wäre. Heißt, Neuwahlen und eine starke AfD, das will die SPD-Spitze unbedingt verhindern.
Altbundeskanzler Schröder verzichtet im Streit um ein eigenes Büro im Deutschen Bundestag auf eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Sein Anwalt nannte dafür gesundheitliche Gründe des 81-Jährigen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte vergangene Woche erklärt, der Fall müsse verfassungsrechtlich beurteilt werden. Russland hat mit Kritik auf die Aussagen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern reagiert. Der CDU-Chef unterstütze Maßnahmen, die unweigerlich zu einer Eskalation führten, sagte Kreml-Sprecher Peskow. Merz hatte gestern in der ARD eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie jederzeit auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Nacht ist es meist nur locker bewölkt oder auch längere Zeit klar. Ganz vereinzelt kann sich Nebel bilden bei Tiefstwerten zwischen 11 und 9 Grad. Aktuell sind 19 Grad in Berlin-Adlershof und 16 in Spandau, 13 Grad in Pritzwalk und 18 in Welzow. Morgen kommen nach einem freundlichen Start von Süden vermehrt Wolken und später etwas Regen bis 23 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A2 Hannover Richtung Berlin ist zwischen Helmstedt Zentrum und der Raststätte Marienborn Süd nach einem Unfall gesperrt. Dadurch staut es sich. Die Umleitung führt sie über die U45. Die A3 Passau Richtung Linz ist zwischen Passau Süd und Pocking noch bis 6 Uhr morgen früh gesperrt. Dort führt die Umleitung über die U97. A8 Stuttgart Richtung München, zwischen Stuttgart Flughafen Messe und Wendlingen 3 Kilometer Stau nach einem Unfall. A9 Halle Leipzig Richtung Nürnberg, zwischen Eisenberg und Bad Kloster Lausnitz 1 Kilometer Stau an einer Baustelle. A13 Dresden Richtung Berlin, zwischen Ortrand und Ruhland 5 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Die A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal ist zwischen Hilden und Hahn West wegen einer Unfallschadenbeseitigung gesperrt. Die A92 Deggendorf Richtung München ist zwischen Dingolfing Ost und Dingolfing Mitte wegen eines brennenden Busses gesperrt. Die Sicht ist durch den Rauch dort eingeschränkt. Und die A100 Stadtring Berlin Richtung Neukölln ist zwischen Hohenzollerndamm und dem Kreuz Schöneberg wegen Tunnelwartungsarbeiten noch bis 5 Uhr gesperrt. Und die AWUS ist ab Hüttenweg stadteinwärts gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt aus Hamburg von NDR Info. Ich bin Alex Franz. Ihnen einen schönen guten Abend. Am 6. Mai soll es nun also soweit sein. An diesem Tag soll CDU-Chef Friedrich Merz zum neuen Kanzler gewählt werden. Und der Koalitionsvertrag steht ja auch, aber trotzdem stehen derzeit noch ganz schön viele Fragezeichen im Raum. Denn alle Vorhaben der neuen Regierung stehen unter einem Finanzierungsvorbehalt. Und das macht auch die Kommunikation schwierig, wie sich am vergangenen Wochenende gezeigt hat. Die einen treffen klare Aussagen, die anderen haben beim selben Thema Bedenken. Da ist noch Luft nach oben, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Der Koalitionsvertrag steht, aber so richtig aufeinander eingespielt wirken die Koalitionäre noch nicht. Besonders deutlich wurde das am Beispiel Einkommenssteuersenkung. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht wörtlich:
Wir werden die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken.
Sicher sei das aber nicht, betonte der wohl nächste Kanzler Friedrich Merz in der ARD-Sendung Karin Mioska.
Das wollen wir erreichen, aber wir machen keine Versprechungen, die wir nicht erfüllen können. Und das ist etwas, was mich auch mit Lars Klingbeil verbindet. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten wollen und auch halten können.
Was er damit meint: Die Einkommenssteuersenkung findet sich zwar im Koalitionsvertrag, aber im Koalitionsvertrag steht auch, dass alle Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Also egal, was im Vertrag so angekündigt wird, es klappt am Ende nur, wenn auch genügend Geld da ist. Nur Stunden bevor Parteichef Merz das Fragezeichen setzt, hatte sein Generalsekretär Carsten Linnemann ein Ausrufezeichen hinter die Einkommenssteuersenkung gepackt.
Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Koalitionsvertrag eine Basis legt für Wachstum. Und dann werden wir auch in 2 Jahren entlasten können bei der Einkommensteuer. Ist für mich eines der wichtigsten Punkte, die wir haben, dass wir nicht belasten, sondern entlasten.
In der CDU heißt es beim Thema Einkommenssteuersenkung also: Kommt sicher, wenn man Linnemann fragt. Kommt, sofern das Geld da ist, wenn man Merz fragt. Und das Geld kommt in diesem Fall nicht aus den bereits beschlossenen Schulden in Höhe von 1 Billion Euro. Nein, die Wirtschaft muss wieder brummen, erklärt der noch und vielleicht auch weiterhin Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD.
Da ist die Schrittfolge wichtig. Das ist wichtig, dass wir jetzt die Wirtschaft in Gang bringen. Das machen wir, indem wir die Stromsteuer senken, dass wir wettbewerbsfähige Energiepreise haben und dass wir Anreize für privatwirtschaftliche Investitionen geben. Sogenannte Superabschreibungen. Wenn die Wirtschaft dadurch in Gang geht, haben wir den Spielraum auch für Entlastung. Wir haben gesagt, nicht mit der Gießkanne, sondern für Menschen mit normalen und unteren Einkommen. Denn die müssen mehr Geld in der Tasche haben. Die haben wir unter der Inflation ja auch besonders gelitten.
Ein bisschen Sand im Getriebe gab es auch beim Thema Mindestlohn. Der Koalitionsvertrag verweist auf die dafür noch notwendige Arbeit der Mindestlohnkommission. Und dann steht da wörtlich:
Auf diesem Weg ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar.
Das hat Lars Klingbeil von der SPD auch bestätigt.
Es gilt das, was im Text steht. Wir halten die 15 Euro für erreichbar. Also,
aber nur Stunden zuvor sagte Friedrich Merz im Interview mit der Bild:
Es wird keinen gesetzlichen Automatismus geben. Der Mindestlohn kann bei dieser Höhe zum 01.01.2026 oder 27 liegen. Aber das bleibt die Aufgabe der Mindestlohnkommission, das in eigener Autonomie auch festzulegen.
Fazit: Scheinbar keine unüberbrückbaren Differenzen. Über allem schwebt halt die Kassenlage. Und zum besseren Einspielen haben Union und SPD ja jetzt regulär 4 Jahre Zeit.
Ein Bericht von Bianca Schwarz. Die SPD stimmt von morgen an bis zum 29. April über den Koalitionsvertrag ab. Und unmittelbar vor Beginn des SPD-Mitgliedervotums über den Vertrag mit der Union hat sich die Partei Jugend, also die Jusos, klar dagegen positioniert. So auch zum Beispiel der Landesverband in Schleswig-Holstein. Für die dortige Vorsitzende Imke Grützmann ist der Vertrag in Teilen nicht tragbar. Meine Kollegin Nina Zimmermann hat sie gefragt, was genau nicht annehmbar ist.
Wir haben im Nachhinein zu dem Sondierungspapier, das rauskam, als Jusos rote Linien für uns formuliert, von denen auch namentlich die Zweiklassenstaatsbürgerschaft zum Beispiel wieder rausgefallen ist, die ja angekündigt wurde. Allerdings gibt es natürlich trotzdem noch Punkte, die wir sehr, sehr kritisch sehen. Das ist zum Beispiel die Abschaffung des 8-Stunden-Tags, die Gewerkschaften hart erkämpft haben. Die Rückkehr zum Hartz-IV-System mit dem Vermittlungsvorrang und den geplanten Vollsanktionen, die wir für nicht tragbar halten. Und natürlich im Bereich Migration und Asyl die geplante Rückführungsoffensive, das Ende von freiwilligen Aufnahmeprogrammen, die de facto eine Zusammenarbeit mit der Taliban zum Beispiel nach sich ziehen würden. Und das halten wir einfach nicht für tragbar.
Also klare rote Linien vorher schon definiert, an die jetzt rangefahren wurde. Wollen Sie mit dieser Ablehnung des Vertrages ein politisches Signal setzen? Oder ist es wirklich Ihr Ziel mit den Joses, diese Koalition dann auch tatsächlich zu verhindern?
Also um eine Verhinderung der Koalition geht es nicht. Was mit dem Nein auf jeden Fall aber deutlich werden soll, ist, dass Nachverhandlungen nicht nur möglich sind, sondern auch nötig sind. Weil wir denken, dass mit der Zukunftsvision, die in diesem Koalitionsvertrag beschrieben wird oder eben nicht beschrieben wird, ehrlicherweise, einfach keine Politik für die nächsten 4 Jahre gemacht werden kann, die die Fragen unserer Zeit beantwortet.
Was befürchten Sie denn auch für Ihre Partei, für die SPD, wenn die SPD so in eine Koalition mit der Union geht, jetzt nicht nochmal groß nachverhandeln kann, mit unter 17% vielleicht ja auch nicht der Taktgeber sein kann? Was befürchten Sie unter diesen Vorzeichen für Ihre Partei?
Das ist natürlich immer so ein Blick in die Glaskugel, aber es sind natürlich zentrale Themen der Sozialdemokratie, die in den Verhandlungen unter die Räder gekommen sind. Und das ist natürlich ein Problem der Glaubwürdigkeit für uns, aber eben auch der Grundhaltung unserer Partei, die mit den einigen dieser Punkte, die da verhandelt wurden, widersprechen.
Wobei man ja sagen muss, dass die SPD die Wahlverliererin war und diese Inhalte anscheinend nicht zu mehr Stimmen geführt haben.
Also es ging ja in den Kanzlerduellen zum Beispiel sehr viel um ein Thema, und das war das Thema Migration und Asyl. Viele andere Themen wurden da wenig bis gar nicht bespielt und besprochen, auf die meiner Meinung nach die SPD auf jeden Fall eine sehr gute Antwort gehabt hätte, die eben auch den, das klingt immer so plump, aber den kleinen Menschen deutliche Erleichterungen gebracht hätten. Was ja auch der Koalitionsvertrag jetzt gerade relativ klar benannt hat, ist, dass alles, was da drin steht, unter Finanzierungsvorbehalt steht. Mhm. Und die Instrumente, wie man all das, was man politisch machen müsste, ausfinanzieren könnte, die gibt es ja, aber die werden halt nicht angefasst.
Ja, das wurde ein bisschen vertagt, alles, was da noch an Konfliktpotenzial in der Luft schwebt. Sie sagen ja, wir haben ein Interesse daran, dass von dem Laden unserer SPD noch etwas übrig bleibt. Jetzt haben Sie mit den Jusos auch die Parteispitze im Blick, aktuell Lars Klingbeil und Saskia Esken. Sie fordern aber eine umfassende Erneuerung. Sollen die beiden jetzt den Weg freimachen?
Also im Sommer gibt es ja einen Bundesparteitag und wir haben uns deutlich dafür ausgesprochen, dass es eine umfassende Erneuerung braucht, dass es eben nicht in Ordnung ist, dass quasi während Wahlkreise am Wahlabend noch ausgezählt wurden, Lars Klingbeil schon direkt nach dem Fraktionsvorsitz greift. Und wir sehen da ganz klar die Notwendigkeit eines basisdemokratischen Prozesses, wie auch schon im Vorhinein zur Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Wir denken, das wäre jetzt das, was die Partei braucht, um sich einfach glaubwürdig neu aufzustellen.
Sollen die beiden auch den Weg freimachen, auch wenn sie in der Regierung sitzen sollten, also im Kabinett als Minister, Ministerin? Saskia Esken scheint das ja immer noch anzustreben. Das könnte ja durchaus eine große politische Beschädigung sein von den beiden.
Wir haben uns auch dafür ausgesprochen, dass es auf Bundesebene eine Trennung von Ministerinnenposten, Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz geben sollte, also auf jeden Fall.
Sagt die Juso-Vorsitzende des Landesverbands Schleswig-Holstein, Imke Grützmann. Ein anderes Thema. Der verheerende russische Raketenangriff auf die nordostukrainische Stadt Sumy am Sonntag ist international von den USA und auch der EU scharf verurteilt worden. Dutzende Zivilisten sind bei dem Angriff getötet worden, mehr als 120 Menschen wurden verletzt. In Europa wertet man die Attacke als eindeutiges Kriegsverbrechen. Und auch Russland hat jetzt reagiert. Stefanie Markert.
Die Lesart in Moskau ist eine andere. Russische Iskander-Raketen seien vielmehr auf das Treffen des Kommandostabs der Truppe Seversk in Sumy abgefeuert worden, so das russische Verteidigungsministerium. Bei dem gezielten Angriff seien über 60 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte ums Leben gekommen, Kreml-Sprecher Peskow. Ich kann Sie nur an die wiederholten Aussagen unseres Präsidenten und unserer Militärvertreter erinnern, wonach unsere Streitkräfte ausschließlich militärische und quasi militärische Ziele angreifen. Von den getöteten Besuchern einer Palmsonntagsmesse in einem zivilen Bus und einem zerstörten Universitätsgebäude keine Rede. Nur dies Kiew würde eben die ukrainische Bevölkerung als menschlichen Schutzschild benutzen, denn man habe im Zentrum dieser dicht besiedelten Stadt eine Veranstaltung mit Militärs abgehalten. Russlands Außenminister Lavrov. Wir haben Fakten darüber, wer sich in der getroffenen Anlage in Sumy aufgehalten hat. Es gab ein weiteres Treffen ukrainischer Militärführer mit ihren westlichen Kollegen, die sich entweder als Söldner oder jemand anderes ausgaben. Dort sind Militärangehörige aus NATO-Staaten stationiert. Alle wissen, dass die direkte Kontrolle ausüben. Zum vollständigen Bild gehört auch, was ein ukrainischer Lokalpolitiker auf Telegram schreibt. Er klagt den Militärchef seiner Region an, Soldaten der 117. Brigade der Territorialverteidigung zu einer Auszeichnung in Sumy versammelt zu haben und fordert deshalb seinen Rücktritt. Das Treffen, ein souveränes Recht der Ukraine auf ihrem Territorium. Für Russland aber der Vorwand für den Raketenangriff, ohne Rücksicht auf zivile Opfer.
Stefanie Markert berichtete. Und die Zeit, es ist 22.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Dazu begrüßt sie Thomas Hollmann im Studio. Das Warten hat ein Ende. Berlins Eishockeyspieler wissen, gegen wen sie im Finale um die deutsche Meisterschaft spielen. Es sind die Kölner Haie. Die haben am Abend Ingolstadt in der Verlängerung geschlagen und damit den entscheidenden vierten Sieg in der Playoff-Serie geholt. Aus Köln berichtet Burkhard Hupe.
9 Minuten und 4 Sekunden waren gespielt in der pickepackevollen Köln Arena. In der Verlängerung 2:2 stand es nach 60 Minuten. Dann erwischte Justin Schütz die Scheibe in der neutralen Zone, ging auf und davon, war nicht mehr zu halten und endlich hatte er auch einmal die Ruhe und die Präzision, so einen Tempogegenstoß unterzubringen. Der Nationalspieler schoss hinein ins Tor, ins Glück. Köln steht zum ersten Mal seit 11 Jahren wieder im Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft, hatte an diesem Abend viele Probleme zu überwinden, einen 0:2 Rückstand aufzuholen. All das ist gelungen vor 18.600 Zuschauern in der ausverkauften Arena. Und nun also kommt es zur Finalserie zwischen den Eisbären aus Berlin und den Haien aus Köln.
Und das erste Spiel findet bereits am Donnerstag in Berlin statt. Und damit zum Fußball und zu einer Meldung aus Stuttgart, für die man sich aber auch in Berlin interessieren wird, genauer gesagt beim Bundesligisten Union. Denn der VfB Stuttgart ist der nächste Gegner der Eisernen und die Stuttgarter haben Einspruch eingelegt gegen die gelb-rote Karte von Nick Woltemade beim Spiel gegen Bremen. Das bedeutet, sollte dieser Einspruch Erfolg haben, dann könnte der Angreifer am Sonnabend in Berlin doch auflaufen. Es berichtet Achim Scheu.
In der Mitteilung, die der VfB veröffentlichte, hieß es, dass ein Irrtum des Schiedsrichters Daniel Schlager vorgelegen habe. Schlager habe die Entscheidung selbst als falsch bezeichnet. Die Stuttgarter hoffen jetzt, dass Woltemade für das kommende Ligaspiel bei Union Berlin nächsten Samstag nicht gesperrt wird. Woltemade hatte nach einem Zweikampf mit Niklas Stark kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit, bei dem er seinen Gegenspieler mit dem Arm im Gesicht traf, zunächst erst die gelbe Karte gesehen. Der Platzverweis nach etwas mehr als einer Stunde wirkte überhart. Woltemade hatte Mitchell Weiser nicht wie vom Schiedsrichter in der Situation im Spiel bewertet im Gesicht getroffen, sondern nur mit der Fußspitze am Knöchel berührt. Die Stuttgarter hatten nach dem Spiel diese gelb-rote Karte für Nick Woltemade als Hauptgrund für die Niederlage gegen Bremen ausgemacht.
Noch eine Meldung den Berliner Breitensport betreffend. Der traditionsreiche 25-Kilometer-Lauf muss seine Route ändern, wegen des Abrisses der Ringbahnbrücke. Die ursprüngliche Streckenführung wurde nicht genehmigt. Der Grund sind die zahlreichen Umleitungen für den Autoverkehr. Statt durch die Innenstadt geht es am 11. Mai jetzt durch den Grunewald. Start und Ziel für die voraussichtlich mehr als 10.000 Läuferinnen und Läufer bleibt aber das Olympiastadion. Der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Mit 4 Schüssen aus einer Polizeipistole wurde der Messerangreifer am Samstag in Charlottenburg niedergestreckt. Im Krankenhaus erlag er den Verletzungen. Sein Opfer in der U-Bahn war schon am Tatort gestorben. Wieder beginnt die verzweifelte Suche. Wie lässt sich sowas verhindern? Wieder werden weitere Messerverbotszonen diskutiert. Jetzt beraten Senat und die BVG darüber, diese Verbotszonen auf den öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. RBB24-Reporter Matthias Wetzel berichtet.
Verkehrssenatorin Ute Bonde sagte dem RBB, zunächst müssten Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten. Dann werde man auch in die Umsetzung kommen. Eine Ausweitung der bestehenden Verbotszonen sei aber vorstellbar, so die CDU-Politikerin. Der Vorstandschef der BVG, Henrik Falk, sagte dem RBB, bereits jetzt stehe in der Hausordnung der Verkehrsbetriebe, dass gefährliche Gegenstände nicht im Nahverkehr mitgeführt werden dürfen. Entscheidend sei, dass die Kunden im Ernstfall richtig reagierten. Schon jetzt gäbe es auf jedem Bahnhof Notrufsäulen, es gäbe viele Kameras. Damit sei also schon eine gute Grundlage vorhanden. Trotzdem würde er neue Messerverbotszonen unterstützen, weil sie der Polizei eine bessere Grundlage zum Handeln geben.
Matthias Wetzel. Ohne Messerattacken fühlen sich viele Fahrgäste in U-Bahnhöfen oft unwohl. Es ist schmutzig, in den Gängen und an den Bahnsteigen stehen pöbelnde, manchmal aggressive Gruppen. Im Rahmen einer Pilotphase waren ein Jahr lang BVG-Sicherheits- und Reinigungsmitarbeiter gemeinsam im Einsatz, vor allem in der U8. Jetzt gehen diese Streifen in den Regelbetrieb und weitere Maßnahmen werden getestet, berichtet Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann.
Für Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU, gehören Sauberkeit und Sicherheit auf den Berliner U-Bahnhöfen zusammen.
Aus meiner Sicht ist Sauberkeit so wichtig für die U-Bahn, weil damit eine viel höhere Hürde geschaffen wird hinsichtlich Übergrifflichkeiten.
In der U-Bahn-Station Cottbusser Tor in Kreuzberg will die BVG künftig neue Ideen testen. Dort soll unter anderem ein mobiles Sicherheitscenter entstehen als Anlaufstation für Fahrgäste und Basis für die Mitarbeitenden im Einsatz. Der BVG-Vorstandsvorsitzende Henrik Falk sagt, das modulare Sicherheitscenter werde auf dem U-Bahnhof Cottbusser Tor zunächst ausprobiert. Laut Falk geht es dabei um ein Center,
wo dann 2-3 Kollegen drin sitzen, wo Technik ist, wo auch nochmal ein anderes Sicherheitsgefühl vermittelt wird.
Das mobile Sicherheitscenter könne schnell auf- und abgebaut werden und wenn nötig, ein paar Monate später auf einen anderen Bahnhof gestellt werden, um etwa bei Sport-Großereignissen Präsenz zu zeigen. Im Bahnhof Cottbusser Tor sollen noch weitere Maßnahmen getestet werden. Geprüft wird laut Falk, ob der U-Bahn-Ausgang Süd, der seit den 80er Jahren geschlossen sei, geöffnet werden kann. Unaufgeregte Musik soll das Wohlbefinden im U-Bahnhof erhöhen. Henrik Falk.
Weil es von der Atmosphäre her besser ist, weil Leute, die sich dort nicht dauerhaft aufhalten sollen, dann ehrlicherweise auch nicht dauerhaft aushalten.
Durch sogenannte Ums-Eck-Spiegel sollen Fahrgäste außerdem verwinkelte Stellen besser einsehen können. Erprobt wird, Aufzugsschächte öfter zu reinigen. Ab der zweiten Jahreshälfte sollen Fahrgäste Schmutz und Schäden per WhatsApp an die BVG melden können. Die BVG verweist auf die Resonanz der bisherigen Reinigungsstreife-Pilotphase auf der U8 sowie Schwerpunkten der U5, U7 und U9. Laut einer aktuellen Umfrage bewerteten nahezu alle Befragten die Reinigungsstreifen positiv. 92% befürworteten, dass die Maßnahmen fortgesetzt werden.
RBB24-Reporterin Kirsten Buchmann. Die A100-Brücke am Funkturmdreieck soll bis Donnerstag abgeknabbert sein, zerlegt in 11.000 Tonnen Schutt. Der muss vorsichtig abtransportiert werden, denn es wurden doch Asbestrückstände gefunden. RBB24-Reporter Markus Latton berichtet.
Noch weitere 4 bis 6 Wochen wird es dauern. So lange sind die Autobahn GmbH und ihre Firmenpartner damit beschäftigt, die Beton-, Bewährungsstahl- und Asphaltreste von der Baustelle zu entfernen. Viel von dem, was von der alten Brücke übrig bleibt, kann wiederverwendet werden. So etwa der Beton, der in speziellen Recyclinghöfen zu neuem Baumaterial umgewandelt werden kann. Stahl und andere Metalle kommen zum Schrottplatz. Der übrige Bauschutt, der nicht recycelbar ist, soll später auf eine Halde in Brandenburg deponiert werden. All das, so Projektleiter Jan-Felix Mühe von der Autobahn GmbH, geschehe in Abstimmung mit der Sonderabfallgesellschaft Berlin-Brandenburg und der Abfallbehörde des Landes Berlin. Die Asbestrückstände, die in der Brücke gefunden wurden, machen Mühe keine Sorgen, sagte er den RBB.
Also es handelt sich um das sogenannte Bauwerk 4. Das war der, nennen wir ihn, ehemalige Messezubringer, der hier schon seit über 20 Jahren gesperrt ist. Der ist auch nie saniert worden und deswegen waren da noch geringe Anteile vorhanden. Und damit mussten wir dann entsprechend umgehen. Wir hätten es gern vorher direkt beseitigt, aber das ergab sich jetzt so, dass es gemeinsam abgebrochen und abgefahren wurde.
Eine Gefahr durch diese Asbestrückstände besteht laut der Autobahngesellschaft nicht. Weder für die Bevölkerung noch für die Arbeitskräfte an der alten A100-Brücke. Man liege weiterhin im Zeitplan. Am 25. April soll die Brücke komplett abgerissen sein. Am 28. April die S-Bahn wieder regulär zwischen Westend und Halensee verkehren.
Markus Latton berichtete. Mehr Erzieher für weniger Kita-Kinder. Das hatte die letzte Regierungskoalition in Brandenburg beschlossen, also SPD, CDU und Grüne, mit Ministerpräsident Dietmar Woidke. Der Sozialdemokrat ist bekanntlich weiter im Amt, jetzt aber mit dem BSW als Koalitionspartner. Im Haushaltsplan dieser Regierung wird diese Verbesserung in den Kitas wieder kassiert. Klar, um zu sparen. Sozialverbände laufen dagegen Sturm. Das hat Landesreporter Nico Hecht heute deutlich vernommen.
Die Wohlfahrtsverbände in Brandenburg warnen auf Plakaten: Da kannst du nicht sparen. Gemeint sind die Kitas in Brandenburg, ein Bereich, auf den gerade Eltern seit Jahren schon mit Sorgen gucken, weil sie ihre Kinder oft nicht so betreut sehen, wie es sein sollte, sagt Katharina Quaiser, Elternvertreterin in Potsdam.
Weil eben Qualitätsentwicklung auf der Stelle tritt, weil eben Fachkräfte überhaupt gar keine Kraft mehr haben. Ja? Eine Belastungsstufe, die auf keine Kurhaut geht.
Entlastung sollte eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels bringen. Statt bisher 4,25 Kinder sollte ein Erzieher ab August 4 Kinder betreuen müssen. Doch das hat die Landesregierung nun wieder gekippt. Der Ärger darüber, schon wieder diskutieren zu müssen, nach den vielen Protesten schon letztes Jahr, ist Elternvertreterin Quaiser anzuhören. Denn eigentlich war man sich mit der letzten Landesregierung doch längst einig, dass Entlastungen dringend nötig seien.
Wie kann denn jemand, ein erwachsener Mensch, Kinder gut versorgen, wenn er selbst nicht gut versorgt ist? Das ist doch jedes Mal genau dieses Thema, dass wir den Beruf attraktiver machen müssen und dass das einfach ein Ort ist, wo man gerne arbeitet und nicht kaputt geht.
Doch darüber hinaus soll noch weiter gespart werden. Künftig soll Betreuung nur noch bis 8 Stunden finanziert werden. Für viele Eltern sicher ein Problem. Denn laut Landesamt für Statistik wurden 2024 mehr als 2/3 der Kita-Kinder mehr als 8 Stunden täglich betreut. Ohne Finanzierung könne so eine Betreuung aber nicht mehr angeboten werden, so Angela Schwers vom AWO-Vorstand.
Das heißt natürlich, wenn ich nicht 40 Stunden arbeiten kann, dann gehe ich in den Teilzeitjob. Und Teilzeitjobs sind für die Rente sehr schädlich.
Und sie bedeuten auch deutlich weniger im Portemonnaie. Außerdem stünden die Fachkräfte ihren Firmen auch deutlich weniger Stunden zur Verfügung, beklagen die Unternehmensverbände. Unterm Strich, fasst Jens-Uwe Scharf von der Caritas zusammen, würden solche Sparpläne eine ganz kurzsichtige Familienpolitik bedeuten.
Ohne Kindertagesstätten, das klang ja hier schon an, Schulen, Kinderärzten, ist es schwer, die hohe Beschäftigungsquote von Eltern im Land zu halten, die nötigen Fachkräfte zu binden und Familien letztlich ein gutes Zuhause hier im Land Brandenburg zu geben.
Die Wohlfahrtsverbände starten deswegen nun eine Kampagne, die in ganz Brandenburg darauf hinweisen soll, wo Kitas oder andere soziale Einrichtungen von den Sparplänen bedroht sind. Verbunden mit der Forderung, die Streichpläne zurückzunehmen.
Aus Potsdam, Landespolitikreporter Nico Hecht. 23 Grad heute und es wird noch wärmer, Mitte der Woche nämlich. Das erhöht die Osterferienfreuden. Raus aus dem Kinderzimmer, rein ins Vergnügen. RBB24-Reporter Markus Streim hat da einen Tipp. Rein in die Seelenbinderhalle an der Berliner Landsberger Allee nämlich. Da lädt das Streetball-Team Berlin zu einem Open Gym, einem Basketballangebot offen für alle.
50 junge Menschen im Wettstreit unter 8 Basketballkörben. Schon am Vormittag ist die Sporthalle fast ausgebucht. Der Jüngste auf dem Parkett gerade mal 7, die Ältesten Mitte 20. Aber alles nur Jungs, obwohl sich das Angebot an alle richtet. Viele der Jugendlichen wie Rashid und Maximilian kannten sich schon vorher.
Also zuerst wollten wir auf den Boysplatz gehen, haben dann von hier gehört. Und das hat mir gefallen sehr, sehr. Man kann sich auch verbessern, so entwickeln, so. Und ja, gefällt mir. Weil hier jeder so sein eigenes kleines Abteil hat, wo man spielen kann mit seinen Freunden praktisch. Im Verein sind halt nur so Leute, die du kennst und hier kannst du halt jeden fragen, ob man so ein paar 1-gegen-1 Aktionen spielen will oder sowas.
Das Open Gym im Velodrom, ein Ferienangebot vom Verein für Sport und Jugendsozialarbeit. Die Jugendlichen regeln alles untereinander. Die Betreuer um Noah Bonn gehen nur selten dazwischen.
Natürlich sind wir auch hier, wenn es irgendwie mal doch ein bisschen heißer hergeht, dass man auf die Leute zugeht. Aber natürlich auch Leute, die hierher kommen, die vielleicht noch nicht so oft gespielt haben oder sich vielleicht erstmal ein bisschen überwältigt fühlen, dass hier so viele Menschen sind, die so gut spielen. Gehen wir natürlich auch auf Leute zu, probieren vielleicht auch was beizubringen, spielen selber auch mal mit und der oberste Gedanke ist Fairplay.
Diese Streetball-Philosophie ist ja schon seit über 30 Jahren bekannt, erreicht aber offenbar nur diejenigen, die ohnehin sportbegeistert sind. So zumindest die Beobachtung von Tim, Ken und Maximilian.
Also ich habe einen Freund in der Klasse, der spielt so jeden Tag so 9 bis 10 Stunden Videospiele.
Klassenkameraden, die machen immer jeden Tag Party und sowas, so ein bisschen rauchen, vapen und noch Alkohol trinken.
Also aus meiner Klasse raucht eigentlich jeder, also wirklich jetzt jeder.
Auch diese Jugendlichen aus ihrer Komfortzone holen der Wunsch von Noah vom Verein für Sport und Jugendsozialarbeit. Einfach wird das aber nicht, trotz des tollen Angebots von seinem Open Gym.
Wir haben hier eine mega gute Halle, wir haben Platz. Es sind immer mal auch Körbe frei, wo man einfach mal für sich ein bisschen werfen kann, wo man es einfach mal ausprobieren kann. Man kann Wurfspiele zusammenspielen, das ist eine ganz lockere Atmosphäre. Wir wollen hier nicht irgendwie Elite ausbilden, sondern wir wollen einfach nur, dass alle Leute Spaß haben, eine gute Zeit haben.
Und das kann man auch noch in den nächsten Tagen bis einschließlich Donnerstag in der Seelenbinderhalle im Velodrom tun, immer zwischen 11 und 16 Uhr. Wer nach Ostern noch Lust hat, dazu zu stoßen, kommt dann zwischen Dienstag und Freitag nach Kreuzberg in die Rosa-Parks-Grundschule Reichenberger Straße.
Ein Tipp von Markus Streim. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Wie immer nachzuhören, auch in der ARD Audiothek.
Infonacht. Nachrichten.
Um 22.30 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die SPD-Führung hatte in Hannover bei der Parteibasis um Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit der Union geworben. Vor allem aus den Reihen der Jusos war Kritik an den Abmachungen laut geworden. Parteichef Klingbeil sagte, der Koalitionsvertrag sei ein guter Kompromiss.
Jeder hat sein Recht, seine Meinung auch zu sagen. Jeder hat auch das Recht, diesen Koalitionsvertrag falsch zu finden und Dinge daran zu kritisieren. Aber jede und jeder sollte auch überlegen, was die Alternative dazu wäre. Also ich rate uns allen, auch aus dem zu lernen, was uns die letzten 1,5 Jahre beschäftigt hat. Wir hatten viel Streit in der Ampel. Es hat Vertrauen im Land kaputt gemacht. Die Menschen sind müde von Streitereien in der Politik. Und deswegen geht es um gute Inhalte, aber auch um einen guten Stil. Und der sollte nicht im öffentlichen Streit bestehen.
Der SPD-Vorsitzende Klingbeil. Die Europäische Union bereitet eine Verschärfung ihrer Sanktionen gegen Russland vor. Das hat die EU-Außenbeauftragte Kallas bei einem Außenministertreffen in Luxemburg mitgeteilt. Außerdem vereinbarten die Teilnehmer, in den kommenden 2 Jahren die Palästinenser mit rund 1,6 Milliarden Euro zu unterstützen. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
Der größte Teil dieses Geldes soll an die palästinensische Autonomiebehörde gehen im Westjordanland. Aus Brüsseler Sicht ist diese Behörde geeignet, die Verwaltung des Gazastreifens zu übernehmen, eines Tages im Fall einer Waffenruhe und anstelle der islamistischen Hamas, die zurzeit das Gebiet von Gaza regiert. Die EU knüpft die Auszahlung der Gelder an 2 Bedingungen. Die palästinensische Autonomiebehörde soll sie nur dann bekommen, wenn sie demokratische Reformen umsetzt und wenn sie die Ausgabe der Gelder transparent macht.
US-Präsident Trump hat dem Iran wegen seines Atomprogramms erneut mit drastischen Konsequenzen gedroht. Auch einen Militärschlag gegen Irans Atomanlagen schloss er nicht aus. Trump sagte in Washington, das Land dürfe nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangen und es sei ziemlich nah dran, welche zu bekommen. Seit Samstag verhandeln die USA und der Iran nach jahrelanger Pause wieder über ein neues Atomabkommen. Das US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin hat einen weiteren privaten Raumflug mit prominenter Besetzung erfolgreich absolviert. Der Konzern von Milliardär und Amazon-Gründer Bezos hatte erstmals ein rein weibliches Team ins All geschickt. Mit an Bord waren unter anderem Popstar Katy Perry und Bezos Verlobte. Der Flug dauerte nur etwas mehr als 10 Minuten, dann kehrte die New Shepard sicher zur Erde zurück. Es war die insgesamt 11. Mission dieser Art von Blue Origin. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht meist klar und trocken, im Süden und Nordosten vereinzelt Regen möglich, Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, gebietsweise heitere Abschnitte, nur regional Schauer, Höchstwerte 16 bis 24 Grad. Am Mittwoch im Westen Schauer, Richtung Osten freundlicher, 12 bis 26 Grad und am Donnerstag wechselhaft mit Schauern bei 12 bis 20 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A2 Hannover Richtung Berlin ist zwischen Marienborn-Helmstedt und Allerhängersleben wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Dadurch staut es sich. Die Umleitung führt über die B1 und Morsleben. Die A3 Passau Richtung Linz ist zwischen Passau Süd und Pocking noch bis 6 Uhr morgen früh gesperrt. Da führt die Umleitung über die U97. A8 Stuttgart Richtung München zwischen Esslingen und Wendlingen 1 Kilometer Stau wegen Reinigungsarbeiten. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Ortrand und Ruhland 5 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Die A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal ist zwischen Hilden und Hahn West wegen einer Unfallschadenbeseitigung gesperrt. Die A92 Deggendorf Richtung München ist zwischen Dingolfing Ost und Dingolfing Mitte gesperrt. Dadurch staut es sich. Dort wird ein brennender Bus gelöscht und die Sicht ist durch den Rauch eingeschränkt. Und die A100 Stadtring Berlin Richtung Neukölln ist zwischen Hohenzollerndamm und dem Kreuz Schöneberg wegen Tunnelwartungsarbeiten noch bis 5 Uhr gesperrt. Und die AWUS ist ab Hüttenweg stadteinwärts gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Alex Franz einen schönen guten Abend. Vor nicht einmal anderthalb Jahren trat das sogenannte Heizungsgesetz in Kraft. Am 1. Januar 2024 war das. Genau genommen handelt es sich um den Paragraphen 71 im Gebäudeenergiegesetz. Und der sagt aus, dass neu installierte Heizungen nur noch eingebaut werden dürfen, wenn die Wärme zu 65% aus erneuerbaren Energien kommt. In wenigen Wochen wollen Union und SPD ihre Arbeit als neue Regierung aufnehmen. Und dann könnte das Heizungsgesetz wieder begraben werden. So steht es zumindest im Koalitionsvertrag. Was das für Eigentümer bedeutet, dazu ein Überblick von Uta Georgi.
Wir werden das Heizungsgesetz abschaffen. Das neue GEG machen wir technologieoffener, flexibler und einfacher. So lautet der Absatz im Koalitionsvertrag. Doch was genau jetzt kommt, bleibe unklar, kritisiert Florian Munder vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Aus Sicht der Verbraucher ist das leider relativ viel Unsicherheit, weil es halt eben nicht genau drin steht, was sie eigentlich machen wollen. Das heißt, man weiß nicht genau, ob sie den Paragraphen 71 komplett abschaffen wollen, ob sie da nur Veränderungen machen wollen. Das ist leider alles unklar. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher, die wollen ja auch einfach Planungssicherheit haben.
Offen bleibe damit auch, so Munder, wie die neue Bundesregierung beim Thema Heizen Klimaneutralität erreichen wolle, was ja gesetzlich erklärt das Ziel sei. CDU-Chef Friedrich Merz ließ diesbezüglich durchblicken, dass die Bürger durch höhere Gas- und Ölpreise dazu bewegt werden könnten, auf umweltfreundlichere Alternativen wie zum Beispiel Wärmepumpen umzusteigen. Das sei der völlig falsche Weg, kritisiert Verena Öhrenbass, die Bundesgeschäftsführerin vom Verband Wohneigentum.
Gerade die Eigentümerinnen, die es sich nicht leisten können, eine neue Heizung einzubauen, die werden nachher natürlich von den steigenden Preisen dann darunter leiden. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und in die Richtung sollte die neue Regierung auf keinen Fall gehen. Was wir uns erwarten, ist, dass man anhand der Bedürfnisse der Eigentümerinnen und Eigentümer und was ja auch Mieterinnen und Mieter betrifft am Ende, dass man daran orientiert, das Gebäudeenergiegesetz flexibler und anpassungsgerechter gestaltet.
Gut sei, so Öhrenbass, dass die Heizungsförderung laut Koalitionsplänen bestehen bleibe, denn es gäbe viele Eigentümer, die sich eine neue Heizung ohne Fördermittel nicht leisten könnten. Die Heizungsindustrie selbst begrüßt die Koalitionspläne. Markus Staudt, Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie, sieht positiv,
dass es wieder mehr eine Orientierung und Hilfe gibt dem Verbraucher und weniger, dass er das Gefühl hat, ihm wird irgendwas aufoktroyiert oder er wird sogar zu irgendwas gezwungen vom Gesetzgeber. Da ist die große Hoffnung, dass wir da wieder wegkommen, dass die Verbraucher wieder die Regelungen zum Heizen als Hilfe und Orientierung sehen und sich dann auf Basis ihrer Gegebenheiten vor Ort und ihrer finanziellen Möglichkeiten für das Heizsystem ihrer Wahl entscheiden.
Unabhängig davon, wann die Pläne im Koalitionsvertrag zum Tragen kommen, wer neu baut oder an seiner Heizung etwas ändern will bzw. muss, dem rät Florian Munder vom Verbraucherzentrale Bundesverband, zunächst einen Energieberater aufzusuchen.
Die helfen einem, da eben auch die richtigen Schritte zu planen und auch die richtige Reihenfolge zu planen. Und das ist auf jeden Fall das Erste, was wir den Leuten raten würden. Nehmen Sie eine unabhängige Energieberatung wahr. Da gibt es auch von den Verbraucherzentralen so eine Einstiegsberatung. Der individuelle Sanierungsfahrplan wird auch öffentlich gefördert. Also das ist einfach das Wichtigste, um erstmal das Wissen zu bekommen, was ist der Zustand meines Hauses, was kann ich erreichen und was gibt es für unterschiedliche Optionen.
Dies sei der beste Weg, so Munder, um auch zu verhindern, dass man als Hauseigentümer in irgendwelche Kostenfallen hineintappe.
Wirtschaft.
Ist Indien möglicherweise im Handelsstreit zwischen den USA und China der lachende Dritte? Um den Zöllen zu entgehen, setzt beispielsweise der US-Konzern Apple bereits auf neue Produktionsstätten in Indien. Andere Unternehmen erwägen offenbar ähnliche Schritte. Lena Bodewein berichtet.
Indien sei der König der Zölle, hat ausgerechnet Donald Trump gepoltert, bevor er zum weltweiten Gegenzoll-Gegenschlag ausholte. Tatsächlich erhebt Indien sehr hohe Abgaben auf Tabak oder Getränke, Öle oder Motorräder. Sie können für Importe nach Indien zwischen 30% und 75% liegen. Bei Bourbon Whisky sind es 100%, bis vor kurzem sogar 150%. Bevor Indiens Premier Modi im Februar nach Washington reiste, wurde die Abgabe als nette Geste gesenkt. Auch weil Indien sehr interessiert ist an einem geplanten bilateralen Abkommen, was ihnen jetzt sehr zu Pass kommt.
Wir haben 90 Tage Zeit, um das bilaterale Handelsabkommen auszuhandeln. Und da Indien das erste Land ist, das eine solche Vereinbarung mit den USA eingeht, haben wir auch den Vorteil, dass wir früh dabei sind.
Lobt der Vorsitzende der indischen Handelsvereinigung Ajay Sahai.
Wir haben bereits einige Verhandlungsrunden mit dem Team des US-Handelsbeauftragten hinter uns. Wahrscheinlich bewegen wir uns in diese Richtung.
Eine Richtung, die bis Anfang der 1990er Jahre nicht selbstverständlich war. Bei jetzt 1,4 Milliarden Einwohnern finden Produzenten große Absatzmärkte im eigenen Land. Darum hat Indien lange ein protektionistisches Wirtschaftsmodell bedient, das Trump neidisch machen könnte. Und auch jetzt ist es mit nur 2% Anteil an allen Exporten weltweit weniger großen Zollschocks ausgesetzt als andere Länder, eben vor allem China. Eine Chance für die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft der Welt, meint Ajay Sahai.
Wenn sie China so schlimm treffen, möchte man eine alternative Bezugsquelle haben. Und Indien bietet sich als Ersatz für China an. Aber natürlich müssen wir die Kapazitäten schaffen, um diese Art von Volumen zu decken.
Fabriken, Fachkräfte, Bauteile, all das muss erstmal vorhanden sein. Darum kann Indien nicht in Windeseile China ersetzen, aber
bestimmte Dinge werden inzwischen auch in Indien produziert, in Amerika auch. Unter anderem die Apple-Telefone, die ja heute schon recht umfangreich aus Indien auch nach Amerika exportiert werden.
So Bernhard Steinrücke, ehemaliger Chef der Deutsch-Indischen Handelskammer. Indien ist, was Trumps Gegenzölle betrifft, vergleichsweise gut weggekommen, mit nur 26%. Vietnam etwa trifft es nach der 90-tägigen Pause wieder mit 46%.
Da könnte es auch das eine oder andere geben, was Vietnam groß nach USA exportiert wird, was dann vielleicht aus Indien kommen könnte, als zum Beispiel im Textilbereich. Aber das Ganze ist eben doch noch sehr, sehr im Schluss und extrem schlecht abzusehen.
Bernhard Steinrücke empfiehlt darum, diese Störung der Lieferketten zu betrachten wie die durch Corona. Und auch da habe man sich angepasst.
Die Marktwirtschaft ist extrem kreativ und die findet dann eben schon Mittel und Wege.
Lena Bodewein berichtete. Es ist Mitte April und damit dauert es auch nicht mehr lange, bis wieder die Saison für Open-Air-Veranstaltungen und Festivals beginnt. Aber kaum noch eine Großveranstaltung ohne erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Natürlich ein Resultat der vielen Anschläge der vergangenen Jahre. Schließlich sollen Besucherinnen und Besucher bei Konzerten oder Sportveranstaltungen gut vor Terror geschützt werden. Aber das treibt auch die Kosten in die Höhe.
So klingt es schon bald wieder auf Dresdens Straßen. Am 11. Mai beginnt das 53. Dixieland Festival. Laut Stadt das größte Festival für Oldtime-Jazz in Europa mit zehntausenden Besuchern aus dem In- und Ausland. 4 Wochen vor dem Start mischen sich bei den Veranstaltern in die Vorfreude aber auch große Sorgen. Es geht um die hohen Sicherheitsauflagen der Stadt. An den Zufahrten zu den öffentlichen Veranstaltungen müssen mobile Sperren aufgestellt werden, sagt Festivalsprecher Hendrik Meyer.
Die mobilen Sperren, die notwendig werden, um die gesamte Jazzmeile, die ja vom Hauptbahnhof über die Prager Straße bis zum Schlossplatz geplant ist, um die mit diesen Sperren zu versehen, sind ungefähr 120.000 Euro notwendig. Wir müssen die Teile in Mannheim anmieten und wenn sie dort nicht komplett vorrätig sind, müssen wir die weiter nach aus einer zweiten Stadt nach Dresden bringen lassen.
Kosten, die die Veranstalter nicht allein stemmen können. Als Grund für die erhöhten Auflagen sieht Meyer die vergangenen Anschläge in Deutschland. Doch davor zu schützen, sei nicht Aufgabe des Festivalvereins.
Eigentlich ist Terrorabwehr und Gefahrenabwehr im Hoheitsbereich des Landes bzw. des Bundes und wir als Verein sehen uns dort nicht in der Verpflichtung.
Dem stimmt auch Johannes Ewerke zu. Der Geschäftsführer des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft führt Gerichtsurteile an.
Das Verwaltungsgericht in Berlin hat 2017 schon entschieden, dass die Kosten für Terrorabwehr
beim Staat liegen und nicht bei den Veranstaltern. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Terrorabwehr die Abwehr einer ganz, ganz allgemeinen Gefahr ist. Also Terrorgefahr besteht ja immer. Also und deswegen, weil das so eine allgemeine Gefahr ist, liegt die Verantwortung dafür auch absolut beim Staat.
Als weiteres Beispiel nennt er das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Hochrisikospielen im Fußball von Januar 2025.
Da war auch die Hoffnung des Staates, Sicherheitskosten abgeben zu können an die Veranstalter. Und dem sind enge Grenzen gesetzt. Also auch das Bundesverfassungsgericht hat jetzt hier keine Carte Blanche ausgestellt.
Ob das Dixieland-Festival in Dresden auf den Kosten sitzen bleibt, ist unklar. Die Veranstalter gehen davon aus, dass sich die Stadt daran beteiligt. Sprecher Hendrik Meyer erwartet dazu von der Stadtverwaltung noch in dieser Woche eine Antwort.
Nils Buhler über die Mehrkosten für Sicherheitsvorkehrungen bei Großveranstaltungen. Montagabend und die Zeit, es ist 22 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vis-à-vis.
Mit Michael Castricius. Etwa 33.000 Lobbyisten sind in Berlins Regierungsviertel registriert. Und die haben nach der Konstituierung des neuen Bundestages vieles zu tun, viele neue Kontakte zu knüpfen. Die Abgeordneten bekommen bereits massenhaft freundliche Mails von diversen Verbänden und Interessengruppen. Der Verein Lobby Control will aufzeigen, mit welchen Methoden Lobbyisten arbeiten und welche politischen Folgen das haben kann. Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt hat darüber mit Timo Lange vom Verein Lobby Control gesprochen.
Timo Lange, wie erleben Sie diese Woche in Berlin? Haben Lobbyisten Urlaubssperre?
Ja, das kann man wohl annehmen. Das ist eine absolute Hochphase für alle, die Interessen haben, die sich an die Politik herantragen wollen. Hier entscheidet sich, was die nächsten 4 Jahre auf der Agenda steht. Hier will man auch die Früchte der ganzen Vorarbeit ernten. Und da sind es natürlich insbesondere die großen und starken, ja auch Wirtschafts- und Unternehmensverbände, die hier versuchen, ihren Punkt zu machen für ihre Unternehmen, ihre Branchen. Und es sind natürlich auf der anderen Seite auch viele andere gesellschaftliche Anliegen, Umweltschutz, Verbraucherschutz etc., die auch versuchen, hier Einfluss zu nehmen.
Also für Lobbyisten ist gerade Erntezeit und es sind sehr viele Lobbyisten. Es wurde ja gerade das neue offizielle Lobbyregister veröffentlicht. 33.000 Personen sind hier offiziell registriert. Wen muss man da alles mitzählen? Wer genau ist ein Lobbyist?
Lobbyistinnen, Lobbyisten sind erstmal ganz allgemein gesagt diejenigen, die nicht in ihrem eigenen Interesse an die Politik herantreten als Bürgerinnen und Bürger. Lobbyistinnen sind in der Regel angestellt bei einem Verband, bei einem Unternehmen oder auch bei einer NGO und vertreten dann die Interessen gegenüber der Politik dieses Unternehmens, dieser Organisation. Es gibt natürlich auch noch Lobbyisten, die freiberuflich tätig sind, die auch verschiedene Kunden, Auftraggeber haben, für die sie dann tätig sind. Viele auch ehemalige Politikerinnen und Politiker, die dann ihr Adressbuch in dieser Weise ja auf dem Markt sozusagen anbieten.
Und diese ganzen Lobbygruppen, die geben insgesamt über 900 Millionen Euro pro Jahr aus. Das wurde jetzt auch gerade veröffentlicht, obwohl es nicht nur um die großen Konzerne mit viel Geld geht, sondern zum Beispiel auch Brot für die Welt, Caritas, kleine Entwicklungshilfegruppen. Unterscheiden Sie dann eigentlich zwischen guten Lobbyisten und bösen Lobbyisten?
Ja, also diese moralischen Kategorien gut oder böse, die verwenden wir nicht. In der Tat ist es natürlich auch so, dass der Austausch mit verschiedenen Interessengruppen, auch Unternehmen, für die Politik in einer Demokratie wichtig ist. Wir müssen natürlich dabei im Hinterkopf behalten, worum geht es denn bei diesen Interessen, worum geht es denn bei der Lobbyarbeit? Und da kann man schon unterscheiden, da kann Investitionen, sage ich jetzt mal, in Lobbyarbeit tatsächlich zu einem sehr hohen Return on Investment, wie man heute so schön sagen kann, führen. Also das kann entscheiden darüber, ob man Milliarden Subventionen bekommt oder nicht, ob eine unliebsame Regulierung, Steuererhöhung oder so etwas kommt oder nicht. Das heißt, hier geht es um richtig viel Geld, während andere Interessengruppen, die sich beispielsweise für Klimapolitik einsetzen oder für Menschenrechte, die machen das ja nicht, um dann hinterher selber besser dazustehen wirtschaftlich, sondern weil es um ein allgemeines, ein gesellschaftliches Interesse geht. Und die verdienen dadurch nicht unbedingt mehr, wenn sie dieses Ziel erreichen. Also wenn Greenpeace es schafft, eine bisschen ambitioniertere Klimapolitik zu erreichen, dann profitiert hinterher nicht Greenpeace, sondern das Klima. Und das führt schon zu einem zum strukturellen Unterschied, auch was die, ja, die Finanzkraft angeht.
Inzwischen hat sich der neue Bundestag konstituiert, aber wir haben noch keine neue Regierung, keine Minister, keine Ausschüsse. Und es gibt etwa ein Drittel neue Abgeordnete, 200 sozusagen das politische Frischfleisch. Was machen die Lobbyisten jetzt gerade? Wie nehmen die Kontakt auf?
Ja, auch das gehört traditionell zum Geschäft aller Lobbyistinnen und Lobbyisten in Berlin. Nach den Wahlen wird hier versucht, natürlich mit den neuen Abgeordneten Kontakt aufzunehmen. Es gibt Einladungen zu Gesprächen. Es werden Positionspapiere zugeschickt. Dafür sind wiederum dann bestimmte Ausschüsse im Bundestag besonders wichtig, der Haushaltsausschuss und der Verteidigungsausschuss. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, wer wird dann da drin sitzen, wer kennt da auch wen. Für die Unternehmen, die sich vielleicht erhoffen, von diesem großen Auftragsbatzen etwas abzubekommen, sind diese Kontakte dann entsprechend ganz besonders wertvoll. Also sind da auch die Kontaktaufnahmeversuche besonders intensiv.
Ich hörte von einem Abgeordneten, der bekam am ersten Tag schon 1000 Mails. Wie soll man das alles lesen?
Ja, das zeigt eben die Intensität der Lobbyarbeit. Also das ist wirklich etwas, was wir jetzt mit dem Lobbyregister, das es ja erst seit kurzem in dieser Form gibt, tatsächlich zum ersten Mal auch besser nachvollziehen können. Wie wird vorgegangen, mit welchen Argumenten? Das ist ein großer Transparenzfortschritt, aber es gibt da natürlich auch große Probleme, wenn völlig intransparent ist, wer auf welche Weise, auch mit welchen Argumenten Einfluss nimmt. Dann haben wir schon ein Problem für die Demokratie, weil dann einzelne, besonders starke, besonders gut vernetzte Interessengruppen, Lobbys sich durchsetzen können. Und da ist Transparenz das A, wenn auch nicht das O, aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das können wir jetzt mit dem Lobbyregister zum ersten Mal besser nachvollziehen, wie hier auch vorgegangen wird.
Apropos Transparenz, Sie haben 25 Mitarbeiter. Woher kriegen Sie denn eigentlich Ihr Geld?
Ja, wir bekommen Geld dankenswerterweise von vielen Menschen, die unsere Arbeit wichtig finden, die uns mit Spenden und Fördermitgliedschaften unterstützen. Wir führen auch Stadtführungen hier im Berliner Regierungsviertel durch, lobbykritische Stadtführungen, und bekommen von zwei Stiftungen Geld. Das macht aber nur einen geringen Anteil unserer Gesamtfinanzierung aus. Also es ist eine breit aufgestellte Finanzierung durch ja ganz normale Menschen wie Sie und ich, die uns fördern.
Was kriegt man da zu sehen bei so einer lobbykritischen Stadtführung?
Einen anderen Blick aufs Berliner Regierungsviertel.
Aber eigentlich nur Klingelschilder.
Vor allem.
Oder lässt sich jemand rein?
Ach, manchmal werden wir da auch eingeladen, weil Lobbyistinnen und Lobbyisten sprechen natürlich auch gerne, versuchen dann ihre Sichtweise auf die Dinge nochmal darzustellen. Und ja, wir versuchen da sehr plastisch zu zeigen, wie funktioniert Lobbyismus anhand von Beispielen, erzählen Geschichten zu einzelnen Organisationen, Verbänden, Unternehmen, die hinter diesen Klingelschildern sitzen, und versuchen aber natürlich auch immer Lösungen aufzuzeigen. Was kann man anders machen?
Ich habe für dieses Interview auch mit ein paar Lobbyisten gesprochen, um die andere Seite sozusagen zu hören. Ich war auch beim BDEW, dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Der vertritt über 2000 Firmen. Die haben ein Riesengebäude im Regierungsviertel und eine eigene Abteilung für Strategie und Politik. Tilman Schwenke ist der Geschäftsbereichsleiter für Strategie und Politik. Da habe ich die Frage mal umgekehrt. Ich habe ihn gefragt, was halten Sie eigentlich von Lobby-Control? Da sagt er, ja, eigentlich hat er nichts dagegen, er hat ja nichts zu verbergen, aber...
Nee, ich finde es bedauerlich, dass das Wort Lobby einfach mal so erstmal als Synonym für was Böses steht. Wir sind Interessenvertreter von Tausenden von Mitarbeitern, Tausenden von Menschen, die Energie jeden Tag konsumieren. Wir versuchen, die beste Energiewende hinzubekommen. Wir haben politische Ziele, wir wollen klimaneutral 2045 werden. Diesen Weg müssen wir gemeinsam gehen, und das ist gut. Das ist gut für die Menschen, und deshalb ist es so bedauerlich, dass Lobby immer so negativ dargestellt wird. Das ist überhaupt nicht negativ. Das ist gut. Nicht alle natürlich. Es gibt auch immer schwarze Schafe, aber ich kann nur für meine Branche reden. Das ist das Beste, was den Leuten passieren kann, dass wir mit unserer Praxis, Erfahrung, die Politik und bei dieser Komplexität unterstützen können.
Gute Lobbyarbeit ist das Beste, was den Bürgern passieren kann. Meinen Sie Arbeit der Lobbygruppen schwarz-weiß?
Alle Lobbyisten verwenden diese Strategie gerne, erstmal die eigene Branche, das eigene Anliegen als eigentlich das Beste auf der ganzen Welt darzustellen. Wenn man das nicht machen würde, würde man ein Stück weit ja seinen Job nicht machen. Auch das eigene wirklich Einzelinteresse muss man ja am besten so darstellen, dass es eigentlich ein Interesse ist, was wirklich alle wollen. müssen, was wirklich komplett überzeugt. Was dann da auch immer gerne bemüht wird, so als Erzählung, ist zu sagen, naja, wir tragen ja nur Argumente vor und das beste Argument wird sich dann irgendwie durchsetzen. Und das ist natürlich ein Stück weit zu kurz gedacht, weil das blendet komplett aus, wie sind da tatsächlich die Machtverhältnisse, wie sind auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Machtressourcen von einzelnen Lobbyakteuren. Und was wir sicher nicht wollen im Extremfall, ist eine Politik, in der sich eben diejenigen durchsetzen, die am meisten Lobbyisten beschäftigen können, am meisten einfach da reinstecken können in diese Lobbyarbeit. Es kann nicht sein, dass die, die am meisten Geld haben, am meisten rausholen für sich und noch weniger Steuern zahlen und die Lasten tragen dann alle anderen. Und der BDEW, ja, der ist einfach einer, klar, der Schwergewichte in der Lobby-Szene hier in Berlin, ist traditionell extrem gut aufgestellt und vernetzt mit der Politik. Das soll nicht heißen, dass die Interessen des BDEW deswegen falsch sind, aber es ist eben wichtig, da genau hinzuschauen.
Und er sagte ja auch, es gibt schwarze Schafe in der Branche. Wie erkennt man die?
Ja gut, auch das habe ich schon sehr oft gehört, diese Argumentation, ja eigentlich ist das ja alles super, wenn es nur diese paar schwarzen Schafe nicht geben würde. Auch dazu würde ich immer sagen, es ist nicht nur ein Problem von schwarzen Schafen, sondern tatsächlich auch ein strukturelles Problem, wer wird wie beteiligt an der Politik und da sind wir da noch nicht, wo wir sein wollen. Die Bundesregierung, die letzte, hat beschlossen, dass der Einfluss auf Gesetze transparenter werden soll in Form einer Lobby-Fußspur für Gesetze. Das ist allerdings ganz, ganz schlecht umgesetzt. Da sollten die Ministerien verpflichtet werden, tatsächlich zu sagen, mit wem haben sie denn gesprochen, welche Argumente wurden aufgenommen, wer wurde überhaupt beteiligt. Also das ist etwas, wo wir noch weiter ran müssen. Und dann gibt es natürlich, ja, sozusagen auch wirklich Lobbymethoden, die nicht gehen, die dann auch die Grenze überschreiten, also erstmal in eine Grauzone reingehen, wenn dann mit finanziellen Anreizen gearbeitet wird oder auch bis hin zur Korruption. Auch das ist etwas, vor dem wir nicht gefeit sind in Deutschland und Europa.
Damit sind wir am Ende dieses Gesprächs angekommen. Ich habe gelernt, es hat sich in den letzten 20 Jahren offensichtlich sehr viel verbessert in diesem Themenbereich. Was wären so die, ganz kurz gesagt, wichtigsten Punkte, die man jetzt noch verbessern muss?
Also ganz entscheidend wäre aus unserer Sicht jetzt einen Parteispendendeckel einzuführen. Das haben die meisten europäischen Länder, Deutschland nicht. Wir beobachten gerade in den USA, welche Auswirkungen es haben kann, wenn man sich mit Geld quasi einen Platz in der Regierung kaufen kann. Stichwort Elon Musk. Wir haben auch hier massive Einflussnahmen auf den Wahlkampf gesehen. Dem müssen wir einen Riegel vorschieben. Das ist wichtig für die Zukunft unserer Demokratie. Und als Lobbyakteure, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die wir aber ganz stark in den Blick nehmen müssen, das sind die großen Digitalkonzerne, Big Tech, die ja einfach zu politischen Akteuren geworden sind. Hier ist die Machtkonzentration viel zu hoch und hier muss die Politik ganz entschieden Schranken einziehen, Regulierungen durchsetzen, auch aktuell dem großen Druck, der aus den USA kommt, hier widerstehen, wenn die Trump-Administration sich mit den Big-Tech-Konzernen unterhakt und gemeinsam Druck macht auf die EU und Deutschland, hier doch nachzugeben und nicht zu strenge Regulierungen einzuführen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt hat mit Timo Lange gesprochen. Der ist Sprecher des Vereins Lobby Control.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mit Nadine Kreuzhaler. Liberaler Vordenker für die Freiheit des Individuums, Kämpfer gegen die große Ungleichheit auf Erden, der Grand Seigneur der lateinamerikanischen Literatur. Mit diesen Worten hat Bundespräsident Steinmeier Mario Vargas Llosa gewürdigt. Der Schriftsteller ist mit 89 Jahren in Lima in Peru gestorben. Unsere Korrespondentin für Südamerika, Anne Herberg, erinnert an den Literaturnobelpreisträger.
Cheers, Skål. Y muchas gracias.
Mario Vargas Llosa, als er 2010 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Der Peruaner war Weltenbummler, politischer Beobachter, Journalist, Aktivist, eine Zeit lang sogar Politiker. Eine Fülle an Erfahrungen, die seine Werke bereichert und erst möglich gemacht haben. Fast alle meine Romane, die ich geschrieben habe, speisen sich aus meinen Erlebnissen, meinen Erfahrungen, wovon in meinem Gedächtnis viele Bilder haften blieben. Und diese Bilder sind die Hefe für meine fiktiven Geschichten. Bereits mit 27 Jahren veröffentlichte er seinen Debütroman »Die Stadt und die Hunde«. Als in seiner Heimat Peru in den 1980er Jahren die linke Guerilla Leuchtender Pfad die Bevölkerung terrorisierte und das Land gleichzeitig eine Wirtschaftskrise erlebte, entschloss sich Vargas Llosa zum Wechsel in die Politik. Er trat an bei den Präsidentschaftswahlen. Aus dem früheren Kommunisten war ein Wirtschaftsliberaler geworden. Mit seinem Programm für mehr Marktwirtschaft scheiterte der weltbekannte Literat jedoch in der Stichwahl an dem Politikaußenseiter Alberto Fujimori. Diese errichtete, zu Vargas Llosa Entsetzen, kurz darauf einen brutalen Unterdrückungsapparat, der sich vor allem gegen die ländliche Bevölkerung richtete, löste das Parlament auf und setzte die Verfassung außer Kraft. Vargas Llosa dagegen erhielt den Nobelpreis.
The character in my story, however,
eine meiner Romanfiguren weiß, dass die reale Welt eine Sache ist und die einfallsreiche Welt der Träume und der Literatur eine andere. In die kann man nur eintauchen, wenn man selbst schreibt.
When he read and wrote stories.
Der Literat wurde im Laufe der Jahre immer mehr zum streitbaren Intellektuellen. Mario Vargas Llosa nahm kein Blatt vor den Mund. Er kritisierte autoritäre Staatspräsidenten. Er wurde zum lautstarken Gegner gegen die katalonische Unabhängigkeit, setzte sich für Liberalisierung von Drogen ein und ging stets auch mit der zeitgenössischen Kulturwelt hart ins Gericht. Mario Vargas Llosa war das intellektuelle Gewissen Lateinamerikas. Ein scharfer Denker und ein konsequent freiheitsliebender Mensch.
Anne Herberg erinnerte an den verstorbenen Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Christina Torge. Guten Abend. Die SPD hat kurz vor Beginn ihres Mitgliederentscheids bei einer Veranstaltung in Hannover für ein Ja zum Koalitionsvertrag geworben. Parteichef Klingbeil sagte, man brauche eine stabile Regierung. Aus Hannover Torben Hildebrandt.
Klingbeil hat den US-Präsidenten Donald Trump und den Krieg in der Ukraine als Stichworte genannt. In diesen Zeiten brauche es schnell eine handlungsfähige Regierung. Die Jusos, die nennen den Koalitionsvertrag ja unsozial. Sie fordern Nachbesserungen. Dazu hat Klingbeil wörtlich gesagt, jeder hat das Recht, diesen Koalitionsvertrag falsch zu finden. Aber jeder sollte überlegen, was die Alternative dazu wäre. Heißt, Neuwahlen und eine starke AfD, das will die SPD-Spitze unbedingt verhindern.
In Potsdam ist am Abend an die Bombardierung vor 80 Jahren erinnert worden. Unter anderem gab es in der Nikolaikirche ein multireligiöses Friedensgebet. Um 22.14 Uhr läuteten die Glocken der Potsdamer Kirchen. Zu dem Zeitpunkt begannen die britischen Luftangriffe. Fast 1.600 Menschen waren in der Nacht auf den 15. April 1945 in Potsdam ums Leben gekommen. Das Bundeskartellamt hat der italienischen UniCredit erlaubt, knapp unter 30% der Commerzbank zu übernehmen. Damit kommt die italienische Großbank einer möglichen Übernahme der Commerzbank einen Schritt näher. Christian von Stülpnagel.
Seit September des vergangenen Jahres hatte die Bank aus Mailand Stück für Stück Anteile an dem deutschen Geldhaus gekauft. Ab einem Anteil von 30% müsste sie ein Kaufangebot vorlegen. Ob und wann die UniCredit die Commerzbank komplett übernehmen möchte, ist bislang aber unklar. Die Frankfurter hatten bislang das Interesse der Italiener abgelehnt und sprechen von dem Versuch einer feindlichen Übernahme.
Der Abriss der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg wirkt sich auch auf den traditionsreichen Citylauf am 11. Mai aus. Statt durch die Innenstadt geht es für die Läuferinnen und Läufer durch den Grunewald. Die ursprüngliche Strecke führt auch durch Straßen, über die der Verkehr gerade umgeleitet wird. Die Eisbären Berlin treffen in der Finalserie der deutschen Eishockeyliga auf die Kölner Haie. Die Rheinländer bezwangen am Abend Ingolstadt mit 3:2 nach Verlängerung und entschieden damit die Halbfinalserie für sich. Das Playoff-Finale, das über maximal 7 Spiele geht, beginnt schon am Donnerstag in Berlin. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie jederzeit auf rbb24.de.